Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus.
Revolutionär!
Es kommt der Tag und die Stunde, wo wir euch vertreiben werden, wenn ihr nicht endlich anfangt, euren eigenen Imperialismus zu beseitigen.
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
Sozialismus bedeutet für uns Niederwerfung der herrschenden Klasse.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Ich bin Mirko Drotschmann, ihr hört Terra X History, der Podcast. Und das, was ihr gerade gehört habt, das waren unter anderem Ausschnitte aus dem Kommunistischen Manifest, diesem berühmten Dokument, das Karl Marx und Friedrich Engels 1848 veröffentlicht haben. Es geht um die kommunistische Utopie. Im Manifest ist die Rede von einer solidarischen und gerechten Gesellschaft ohne Klassen. Von einer Gesellschaft, die den Kapitalismus überwunden hat. Aber wie kam es überhaupt zur Veröffentlichung des Manifestes? Und gab es auch schon vorher Ideen einer klassenlosen Gesellschaft? Was genau hat es mit der weltweiten kommunistischen Revolution auf sich? Und warum ist der Kommunismus am Ende, zumindest als Staatsform, gescheitert? Wir schauen in dieser Folge auf die Geschichte des Kommunismus und wollen wissen, wie steht es um diese Utopie heute? Der Begriff Kommunismus leitet sich ab vom lateinischen Wort communis, das heißt gemeinsam. Es ist eine gesellschaftliche Utopie, mit der viele Menschen heute vor allem die brutalen sozialistischen Regime in der Sowjetunion, in China, in Nordkorea, in Kuba, in Vietnam oder auch in der DDR verbinden. Und damit Diktatur, Terror, Propaganda. Aber der Kommunismus als politisches System im 20. Jahrhundert hat nur wenig mit dem zu tun, was sich Karl Marx, Friedrich Engels und andere Marxisten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts darunter vorgestellt haben.
Indem die Menschen das Geld erfanden, dachten sie nicht daran, dass sie damit eine neue gesellschaftliche Macht schufen.
1884 veröffentlichte Friedrich Engels seine Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates und zeichnete darin nach, wann es in der Menschheitsgeschichte zur Entstehung von Klassen kam. Engels bezog sich in seinen Analysen auf die Studien des US-amerikanischen Anthropologen Lewis Henry Morgan. Der hatte indigene Völker erforscht, um aufzuzeigen, wie die Zivilisation entstanden war. Engels schloss daraus, Unterdrückung und Ausbeutung durch die herrschende Klasse entstanden erst im Laufe der Geschichte.
Die Produktion aller früherer Gesellschaftsstufen war wesentlich eine gemeinsame, unter direkter Verteilung der Produkte innerhalb größerer und kleinerer kommunistischer Gemeinwesen.
Hat Engels hier also so etwas wie einen Urkommunismus beschrieben? Genau darüber spreche ich jetzt mit Herfried Münkler von der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist Experte in politischer Ideengeschichte. Herfried, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
In seinem Aufsatz Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates beschrieb Friedrich Engels einen sogenannten Urkommunismus. Was ist denn darunter zu verstehen?
Naja, es ist eine Form, eine Ordnung der Gesellschaft vor dem Beginn der Privatisierung, also der Eigentumsbildung, wenn man so will. Wenn wir uns vorstellen, die Wildbeutergesellschaften waren vor allen Dingen unter den Bedingungen der Jagd darauf angewiesen zu kooperieren. Und dann konnte man nicht unbedingt sagen, dass die Treiber keinen Anspruch auf das Fleisch des getöteten Wildes hatten und nur der Jäger selber, der es geschossen hat. Insofern gibt es einen für Engels produktionsbedingten Zwang zur gemeinsamen Bewirtschaftung des Eigentums, also sozusagen sei das der Herde oder sei das der Jagdbeute. Und erst in dem Augenblick, wo die Menschen übergehen zu Ackerbau und Viehzucht, also mit der sogenannten neolithischen, steinzeitlichen Revolution, gibt es erste Ansätze der Eigentumsbildung, wird also gewissermaßen die kommunistische Form aufgelöst, indem man sagt, diesen Acker habe ich gepflügt, diesen Acker habe ich gesät und insofern habe ich auch das Recht, die Früchte dessen zu privatisieren, also gewissermaßen andere von ihrer Nutzung auszuschließen. Damit entsteht dann auch der Staat im Sinne von Bürokratie, was die unmittelbaren Produzenten nicht brauchen, um sich zu ernähren, einsammeln, in Türmen aufbewahrt, daraus die Armee bezahlt, daraus die Schreiber bezahlt, also der Staat als eine Ordnungsform, die erforderlich ist, weil letzten Endes nicht bürokratisierte Form des Urkommunismus so nicht mehr funktioniert.
Wenn wir jetzt mal auf Religionen schauen, ist die Frage, gibt es das denn da auch? Bezug genommen wird zum Beispiel beim Urkommunismus auch auf das Judentum und einige Passagen der Tora, in denen von Vermögensumverteilung gesprochen wird. Sind also Vorformen der kommunistischen Idee auch schon in verschiedenen Religionen verankert?
Na, die Religionen sind ja so etwas wie Speicher von Erinnerungen an frühere Zeiten einerseits und andererseits auch Entwürfe einer guten, einer wieder heilen Gesellschaft in der Zukunft, nicht? Und insofern findet sich einerseits die Erinnerung an Formen des Urkommunismus oder Ähnlichem. Also die Teilung des Landes nach 7 Jahren ist gewissermaßen anti-hierarchisch, egalitäres Prinzip, um zu verhindern, dass diejenigen, die bessere Böden haben oder besseren Zugang zum Wasser oder was auch immer, mit der Dauer die Reichen und die Mächtigen werden und diejenigen, die bei der Verteilung des Zugriffs auf die Produkte den Kürzeren gezogen haben, mit der Zeit zu Armen und Ohnmächtigen werden. So dass man sagen kann, in Religionen finden sich, egal ob das jetzt Judentum, Christentum oder der Islam ist, so etwas wie Momente der Egalität, die man auch bei großzügiger Interpretation als kommunistisch verstehen kann.
Wie ist es denn mit religiös konnotierten Orten, zum Beispiel Klöster? Kann man das auch schon als frühe kommunistische Gesellschaftsform beschreiben, was dort passiert ist?
Naja, wenn Sie halt diejenigen im Auge haben, die im Kloster von Arbeit in der Regel freigestellt sind oder für bestimmte Arbeiten vorgesehen sind, könnte man sagen, das Kloster ist der Ort eines elitären Verteilungskommunismus. Also die produzieren nichts, sondern werden versorgt dafür, dass sie Bücher lesen, vielleicht auch Bücher schreiben oder nur abschreiben und so etwas wie die Pflege des Wissens übernehmen. Dazu gehören aber dann ganz viele, die überhaupt nicht egalitär sind, nämlich diejenigen von den Klosterbrüdern, die den Klostergarten regelmäßig bewirtschaften müssen. Es ist ja nicht immer so, dass da gilt ora et labora oder dieses et als Verbindungsglied zwischen Beten und Arbeiten. Für die einen ist es vor allen Dingen Arbeiten und für die anderen ist es vor allen Dingen Beten. Also sozusagen die funktionale Differenzierung nimmt auch bei den Klöstern sehr früh Einzug. Das ändert aber nichts daran, dass dort ganz zweifellos so etwas wie ein Konsumkommunismus herrscht.
Jetzt kommen wir mal zu jemandem, der für die römisch-katholische Kirche heute als Heiliger gilt, als Märtyrer, damals ja seinen König ordentlich gegen sich aufgebracht hat und der sozusagen als Urvater des Kommunismus bezeichnet wird, nämlich der Humanist Thomas Morus. Welche Rolle spielt denn Morus in der politischen Ideengeschichte?
Ja, immer mal wieder taucht er auf und wird aufgerufen, aber eigentlich beschäftigt man sich weniger mit ihm als mit demjenigen, von dem er zentrale Elemente seines Gesellschaftsentwurfs übernimmt, nämlich mit Platon und der Politeia, also der Gliederung der Gesellschaft in Arbeiter, Krieger und Herrschende, die zugleich die Philosophen sind. Und auf die Frage derer, denen der das erzählt, ob es sowas denn auch wirklich gäbe, nachdem Sokrates das in der Politeia dargestellt hat, sagt er, ja, vielleicht irgendwann und irgendwo. Und diese berühmte Antwort, irgendwann und irgendwo, greift Morus im Zeitalter der Entdeckungen auf und sagt, irgendwo haben wir gefunden, aufgrund eines Zufalls, eines Schiffsbruchs. Und da sind dann da Europäer hingekommen und haben auf der Insel Utopia, da haben wir das gefunden. Das heißt sozusagen, er fiktionalisiert die Entdeckung einer tendenziell kommunistischen Gesellschaft, erzählt aber gleichzeitig, ey Leute, das müsst ihr nicht alles glauben, es ist ja Utopia. Aber damit wird gewissermaßen dieses Idealbild der Gesellschaft aus der Sphäre der bloßen Idealität herausgenommen und die fiktionalisierte Entdeckungsreise sagt, hey, Idealität ist Realität, jedenfalls auf Utopia.
Hatte denn dieses Buch von Thomas Morus später dann noch Einfluss auf Karl Marx und Friedrich Engels?
Ja, in gewisser Hinsicht, aber es ist sozusagen ein Einfluss, von dem man sagen kann, es ist die Abgrenzung. Denn Marx denkt den Kommunismus ja nicht mehr unter dem Gesichtspunkt einer Agrargesellschaft, was bei Morus im Wesentlichen der Fall ist, sondern Marx entwirft Kommunismus als eine Form der Organisation der Produktion unter Industriebedingungen. Und das Industrieproletariat ist ja für ihn der Schlüssel des Ganzen. Und außerdem verabschiedet er sich von dem Gedanken, man könne irgendwo, also in dieser literarischen Fiktion, oder irgendwann auf eine kommunistische Gesellschaft stoßen. Irgendwann ist die Erde ja entdeckt, nicht? Und dann tritt an die Stelle der Utopie die Uchronie. Das heißt, man reist in die Zeit, in ferne Zukünfte. Marx dagegen hat die Idee, ich beobachte die Wirklichkeit und ich finde in der Wirklichkeit die Elemente, die Utopia in Wirklichkeit setzen.
Ein paar Namen von Vordenkern haben wir schon genannt. Thomas Morus, Marx, Engels. Jetzt müssen wir noch einen weiteren Namen nennen, der unter Umständen einen Einfluss hat auf die Ausbildung solcher Ideen, nämlich Adam Smith, ganz bekannter Wirtschaftstheoretiker. Wie sieht's denn bei ihm aus?
Naja, Adam Smith ist im Prinzip der Theoretiker der Privatisierung und der Skalierungsvorteile, also sozusagen, wenn man unter Bedingungen des Privateigentums günstiger produzieren kann als andere, weil man günstigeren Standort hat, weil man eine höhere Technologie hat, dann setzt sich das letzten Endes durch. Und als Marx seine, ja, wie soll ich sagen, ökonomische Wende vollzieht, da beginnt er sich zu interessieren für ökonomische Prozesse, die an die Stelle des politischen Aufruhrs und der Revolution treten. Und dabei gründet Marx seine Überlegungen auf die Kapitalismusanalyse von Adam Smith. Er hat also die Vorstellung, dass wenn er sich mit den Theoretikern des bürgerlichen Zeitalters beschäftigt, dass er dann die Ansatzpunkte dort findet, um den Schritt von der Gegenwart in die Zukunft machen zu können. Insofern ist das Kapital, vor allen Dingen der erste Band des Kapitals, über weite Strecken eine Auseinandersetzung mit Adam Smith und der Mehrwerttheorie und vielem anderen mehr. Daneben ist noch David Ricardo und sind noch einige andere zu nennen, aber Adam Smith ist sicherlich die wichtigste Figur, heißt aber, Marx denkt nicht in moralökonomischen Kategorien, sondern er denkt in marktökonomischen Kategorien. Das ist ganz wichtig, weil Adam Smith sozusagen für Marx das Gelenkstück ist, von religiösen Vorstellungen, von sozialmoralischen Vorstellungen hinüberzutreten in die Analyse der realen wirtschaftlichen Prozesse.
Was auffällt, ist, dass viele der Ideen, die da entwickelt werden, über neue Gesellschaftsformen, über radikale Veränderungen aufkommen im 18. und 19. Jahrhundert. Das ist natürlich eine Zeit, in der dann auch die Industrialisierung allmählich beginnt und dann ihre Hochzeit hat. Warum ist das gerade in dieser Zeit so?
Ja, ich glaube, man kann sagen, dass vor allen Dingen zunächst mal das 18. Jahrhundert ist zweierlei, nämlich die Zeit der Aufklärung, also das Nachdenken über die mögliche Verbesserung der gesellschaftlichen Ordnung, die Beseitigung von Menschenunwürdigem, das ist die eine Seite, die andere Seite ist die beginnende Religionskritik. Also die französischen Materialisten, D'Holbach, Helvetius und andere und dann in Deutschland vor allen Dingen Feuerbach, auf den die sich alle in irgendeiner Weise berufen. Und die Vorstellung, dass mit der Religionskritik die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass man mit der Kritik der Gesellschaft beginnen kann, und zwar der Kritik als praktischer Kritik, wie Marx das nennt, also der wirklichen Veränderung der Gesellschaft, nicht? Er formuliert das sehr schön, nichts kommt. Die Religionskritik läuft nicht darauf hinaus, dass der Mensch die Blüte an seiner Kette breche und die trostlose Kette trage, sondern dass er die Kette breche, weil sie sozusagen ihm gar nicht mehr als schön erscheint, nachdem die Blüte weg ist. Also der zentrale Gedanke, die Religion ist beides zugleich. Die Protestation gegen das wirkliche Elend und im Prinzip die Befestigung des wirklichen Elends, nicht? Und dieser Blick auf die Doppelfunktion der Religion und die einsetzende Religionskritik zusammen mit dem Aufklärungsgedanken führt dazu, dass man sich fragt, müssen wir eigentlich so leben, wie wir leben? Und insofern haben wir hier im 18. Jahrhundert beginnend, jedenfalls in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und eigentlich ins 20. Jahrhundert hineinreichend, eine breite Bewegung, in der man über Gesellschaft und eine bessere Gesellschaft nachzudenken beginnt.
Sagt Herfried Mückler über die Ideengeschichte des Kommunismus und allem, was damit zusammenhängt, auch über die Vordenker haben wir gesprochen. Vielen Dank für die intensiven Einblicke in die Geschichte.
Gerne.
Ja, Aufbruch, Revolution, Aufklärung, das waren die zentralen Begriffe des 18. und 19. Jahrhunderts. Und dazu gehörte auch die Industrialisierung. Erfindungen wie die Dampfmaschine oder die Spinning Jenny, der erste mechanische Webstuhl, führten dazu, dass Waren viel schneller als bisher produziert werden konnten. Die Arbeit verlagerte sich in die Städte. Nach dem Kommunistischen Manifest erlangt eine neue gesellschaftliche Gruppe immer mehr an Bedeutung.
Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager. In zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen. Bourgeoisie und Proletariat.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten viele Menschen in Europa in extremer Armut. Das lag unter anderem an einem starken Bevölkerungswachstum und dem Niedergang des Heimgewerbes. Vor den Toren der großen Industriestädte entstanden elendige Armenviertel. Dazu kamen Missernten und Nahrungsknappheit. Es formierte sich Widerstand. Zum Beispiel beim Weberaufstand in Oberschlesien 1844.
Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten.
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts lag in Europa eine revolutionäre Stimmung in der Luft. In der Französischen Revolution wurde die rote Fahne das erste Mal geschwungen. Sie geht zurück auf die rote Jakobinermütze. Die Menschen protestierten gegen die Monarchie. Für Freiheit und für Gleichheit, für ein gerechteres Wirtschaftssystem. Im Frühjahr des Jahres 1848 erfasste eine neue Welle revolutionärer Bewegungen die Staaten des Deutschen Bundes. Die rote Fahne wurde zum Symbol der Arbeiterbewegung.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Aber was genau steckt eigentlich hinter dieser Revolution des Proletariats? Darüber spreche ich jetzt mit Christina Morina. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet und hat ein Buch mit dem Titel Die Erfindung des Marxismus geschrieben. Hallo Christina.
Hallo Mirko, schönen guten Tag.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das ist einer der berühmten Sätze aus dem Kommunistischen Manifest aus dem Jahr 1848. Die Gesellschaft in Europa ist im Umbruch. Die industrielle Revolution hat die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Millionen von Menschen radikal verändert. Warum haben denn Karl Marx und Friedrich Engels da gedacht, jetzt ist die Zeit reif für eine tiefgreifende Revolution?
Ja, im Grunde haben sie nicht gedacht, es ist die Zeit ist reif für eine Revolution, sondern vor allem für die Perspektive einer realen Revolution. Denn das Manifest ist ein mächtiges politisches Dokument, das behauptet, den Gang der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft zu kennen und sozusagen ein Rezept, eine Vorgehensweise in Worte zu fassen, die es möglich machen wird, die realen, sehr ungerechten, sehr ungleichen, autoritären Zustände in den europäischen Gesellschaften fundamental zu verändern.
Jetzt kommt Karl Marx aus Trier, Friedrich Engels aus Wuppertal. Wie haben die beiden sich denn überhaupt kennengelernt?
Das erste Mal haben sie sich persönlich getroffen in Köln 1842 und dann wieder getroffen in Paris 1844, wo Marx dann schon im Exil lebte und die beiden sich über die Arbeit an einer Zeitschrift, den deutsch-französischen Jahrbüchern, kennengelernt haben und Marx sehr beeindruckt war von den Schriften Engels, insbesondere zur politischen Ökonomie, also zu Fragen der Wirtschaftsordnung und des Zusammenhangs von Wirtschaft und politischer Ordnung. Und dort haben sie entdeckt, dass sie sich in vielen philosophischen und politischen Fragen sehr, sehr ähnlich sind, dass die Dinge sehr ähnlich sehen. Und ja, von dort aus ist dann eine lebenslange, auch in der Geschichte der politischen Ideen, eine recht einzigartige Freundschaft und, ja, könnte man sagen, Kampfgenossenschaft entstanden.
Es gibt ja andere Wissenschaftler, die sagen, also wenn es Engels nicht gegeben hätte, dann hätten wohl nur sehr wenige Menschen diese Schriften von Marx gelesen. Was sagst du denn dazu?
Dahinter steckt ja, hinter diesem Argument steckt die Einsicht, dass Friedrich Engels von enormer Bedeutung war für das Leben und das Werk von Karl Marx auf einer persönlichen Ebene, auf einer finanziellen Ebene, auf einer publizistischen Ebene, auf einer intellektuellen Ebene, mit einer Fähigkeit zu organisieren, zu regulieren, zu kommunizieren, ja, die Marx abging, die Marx in der Form nicht hatte, und er hat ihn nicht zuletzt auch lebenslang finanziell unterstützt und auch gestützt. und somit dafür gesorgt, dass Marx Schriften, die ja keineswegs irgendwie so ein einheitliches Werk geworden sind, aber doch in einer Fülle dann eben doch in die Welt gekommen sind und geschrieben worden sind, dafür hat Friedrich Engels gesorgt und nicht zuletzt dann auch mit eigenen Texten Marx popularisiert. Am berühmtesten und auch einflussreichsten ist die Schrift Der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft von Friedrich Engels. Das ist eigentlich ein Büchlein, was sogar wahrscheinlich in den ersten Jahrzehnten mehr gelesen worden ist dann als das Kapitalband 1.
Welche Forderungen und Ideen stecken denn ganz konkret im Kommunistischen Manifest?
Im Grunde stand ganz am Anfang die Behauptung, das, was als Gespenst in Europa gilt, der Kommunismus und der gefürchtet wird, so fängt ja dieses legendäre Dokument an, ist eine reale politische Bewegung, eine potenziell mächtige politische Bewegung, die das Potenzial hat, die Energie hat, um die Welt zu verändern, und zwar eine gerechtere Welt zu schaffen, eine gleichere Welt zu schaffen. Und es ist an der Zeit, höchste Zeit, hohe Zeit, so steht es in den ersten Zeilen, dass die Kommunisten selber ganz klar machen, was sich eigentlich hinter diesem Märchen der Legende vom Gespenst verbirgt, nämlich die Partei selbst sichtbar zu machen und mit einem Manifest die Ziele dieser Partei und die Überzeugung dieser Partei in die Welt zu bringen. Und was ist nötig, was wird gefordert darin? Die unteren Schichten, die arbeitenden Schichten, die 98% in den Gesellschaften, die nicht Eigentum und Macht haben, müssen sich sammeln, sie müssen sich bilden, sie müssen sich bündeln und sie müssen sich organisieren in Parteien und, ne, berühmt am Ende der Ausspruch, Proletarier aller Länder vereinigt euch, und können so, das ist dann die große These und Behauptung des Manifests, einen im Grunde in der Geschichte angelegten Entwicklungsgang in die Hand nehmen und selber dann in eine Revolution auch führen.
In diesem Zusammenhang ist ja auch immer die Rede von der kommunistischen Weltrevolution, von der wir heute wissen, dass es sie gar nicht gegeben hat. Aber welche politischen Konsequenzen hatte das Kommunistische Manifest denn im ausgehenden 19. Jahrhundert und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz konkret?
Also dieses Dokument hat argumentiert, die Geschichte, die Existenz des Menschen ist geprägt von Klassenkämpfen, von Ungleichheit, von Machtunterschieden. Und dass diese Ungleichheit und diese Klassenkampfgeschichte zwangsläufig zu großen Konflikten führen würde und irgendwann explodieren würde in der Revolution, dass diese führen würde in eine bessere dann Gesellschaftsordnung, den Sozialismus schrittweise dann in den Kommunismus. Und das ist eine Idee, die also sozusagen einerseits Erklärung der Welt war, der kapitalistischen Welt, die sich eben rasant veränderte und mit folgenreich, ja, die soziale Frage als eine im Grunde globale Frage für Europa und die Welt aufs Tableau brachte. Aber eben auch eine Perspektive, wohin diese Geschichte sich entwickeln kann. Eine große Hoffnung, dass wenn man sich organisiert, wenn man entsprechend Partizipation auch einfordert, man diese Geschichte und Gegenwart auch verändern kann und in Richtung einer Zukunft. Und dieses Manifest ist heute eines der berühmtesten politischen Dokumente der Menschheitsgeschichte, weil es so eine Mischung aus, die Dinge müssen so werden, wie die Geschichte und die Gesetze der Geschichte sie angelegt haben, aber wir müssen sie auch machen. Ja, das ist eine ganz zwiespältige hybride eigentlich Vorstellung davon, wie gesellschaftlicher und politischer Wandel funktioniert. Und der ist enorm gut einpassbar in lokale Verhältnisse, sehr unterschiedlich sind. Das erklärt ja dann auch, warum aus Marx Marxismus werden konnte, weil sich diese Idee, diese Schriften sehr gut auf sehr unterschiedliche Zusammenhänge übertragen ließen und so im Grunde die Bündelung der Arbeiterbewegungen in unterschiedlichen Ländern Europas erst möglich gemacht hat.
Jetzt hört man oft Kommunismus und Sozialismus und Marxismus, drei Wörter in einem Zusammenhang. Was ist denn da der Unterschied? Ich habe immer gelernt, also der Sozialismus ist eigentlich nur der Weg hin zum Kommunismus. Stimmt das denn?
Ja, ich nicke. Das ist eine Möglichkeit, die Dinge auseinanderzuhalten. Der Historiker Eyring Fetscher hat mal gesagt, Marxisten sind Menschen, die sich mit Marx unter dem Motto Weltveränderung als menschliche Tat an die Verwirklichung der Philosophie machten. Marxismus wird also in der Definition als so eine ganz bestimmte politische Weltanschauung definiert, die sich auf Marx beruft, auf seine Ideen, seine Schriften, seine Theorien. Kommunismus bezeichnet im Grunde das Endstadium einer angeblich vorgezeichneten historischen Entwicklung der Menschheit hin zu absoluter politischer und sozialer Gleichheit. Also Kommunismus ist eine Gesellschaftsvorstellung, in der es kein Privateigentum mehr gibt. Ja, sogar der Staat irgendwann überflüssig werden würde, weil alle Menschen in absoluter Freiheit und als Gleiche untergleichen ihr Gemeinwesen selbst organisieren. Und Sozialismus, könnte man sagen, ist der Sammelbegriff für alle Ideen auf dem Weg hin zu diesem Kommunismus. Und innerhalb des sehr vielseitigen Sozialismus, könnte man sagen, ist der Marxismus eine sehr spezielle Spielart, der von sich selbst behauptet hat, er ist der eigentliche, der wissenschaftliche Sozialismus, der also mit diesen ganzen Illusionen und Hoffnungen auf das Mitgefühl der Bürger, der Bourgeoisie, ja, des Bürgertums aufgeräumt hat und auf einer fundierten wissenschaftlichen Basis die Gesetze der Gesellschaft erkannt hat und damit dem Sozialismus zu einer realen Machtperspektive verholfen hat. Ja, so könnte man diese drei sehr bedeutungsschwangeren, ja, und geschichtsreichen Begriffe Marxismus, Sozialismus und Kommunismus vielleicht voneinander abgrenzen.
Also das ausgehende 19. Jahrhundert war dann eigentlich die Zeit, in der die Ideen wiederentdeckt worden sind. Im Prinzip Jahrzehnte, nachdem Marx und Engels das verfasst hatten. Du hast geschrieben, dass es eine Art Gründergeneration des Marxismus gibt. Kannst du das vielleicht mal kurz näher erläutern?
Ja, also der Ausgangspunkt ist, dass Marx nicht gleich Marxismus ist, sondern dass das Werk von Karl Marx nicht einfach so in der Welt war und sofort ein Ismus war, also eine politische Weltanschauung und Ideenbewegung, sondern dass dafür ganz bestimmte Prozesse notwendig waren und Entscheidungen. Und ich habe mir in vier verschiedenen Ländern Europas angeschaut, sozusagen eine Generation nach 1848 und 25, 30 Jahre nachdem das Manifest erschienen ist, wie die ersten sozialistischen Intellektuellen in unterschiedlichen Ländern Marx gelesen, entdeckt haben geradezu, ihn gelesen haben, ihn übersetzt haben, in eigenen Schriften über ihn und mit ihm sozusagen weitergedacht haben. Und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn man sich diese erste Nach-Marx-Generation anschaut, die alle den alten Engels noch kannten und auch einen engen Kontakt zu Friedrich Engels hatten, der ja bekanntlich noch einige Zeit länger gelebt hat als Karl Marx, dass die im Grunde mit ihrem Wirken den Marxismus erst erfunden haben, sozusagen als Schule, als politische Ideenbewegung. Und ich habe mir da 9 Personen ausgewählt, die sowohl theoretisch als auch politisch praktisch in den jeweiligen Ländern entscheidende Impulsgeber waren und diese erste Generation im Grunde jeweils mitbegründet haben. Das sind in Frankreich Jules Guett und Jean Jaurès, in Deutschland Eduard Bernstein und Karl Kautsky, in Österreich Viktor Adler und in Russland Georgi Plechanow, Wladimir Lenin und Peter Struve. Die 9., sie gehört auch im Grunde zu Russland, zum Zarenreich, Rosa Luxemburg, eigentlich in Polen geboren und aus der polnischen Arbeiterbewegung kommend. Polen gehörte damals aber eben zum Zarenreich. Und diese 9 Köpfe haben so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit ihren eigenen Schriften und ihrem eigenen auch praktischen politischen Tun diesen Marxismus als politische Ideenbewegung, als politische Ideologie auch dann bis hin zu einer Machtidee, ja, bei Lenin ganz extrem, diese politische Wirkmächtigkeit gegeben, die also sozusagen eine Generation verzögert, dann das goldene Zeitalter des Marxismus eingeläutet hat, wie es der große Marxismushistoriker Leszek Kolakowski mal formuliert hat.
Wenn wir uns heute umschauen oder auch in die Geschichte zurückblicken, dann entstanden durch diese politischen Ideen kommunistische Länder wie China, Nordkorea, Laos, die ehemalige DDR, die Sowjetunion, Kuba. Das waren oder sind alles repressive Regime, Diktaturen oder sogar echte Terrorregime. Ist denn Marxismus offenbar innerhalb einer Demokratie gar nicht umsetzbar?
Also zunächst würde ich erstmal sagen, dass es ja nicht so ist, dass man erst friedlich und demokratisch und wirklich gleichberechtigt angefangen hat und dann sind diese Regierungen irgendwann in Regime verwandelt, sondern aus den jeweils sehr spezifischen, sehr unterschiedlichen Kontexten heraus. In Russland 1917 ganz anders als in China nach 1945 oder in der DDR oder in Polen und den anderen osteuropäischen Staaten nach 1945. Dann ganz unterschiedliche, jeweils auch durch den Zweiten Weltkrieg natürlich und den Nationalsozialismus extrem gewaltsame und katastrophale Zustände, in denen viele dieser Gesellschaften waren. Ja, das sind jeweils ganz spezifische Kontexte, in denen eine Gruppe von Kommunisten oder von Politikern und Ideologen, die sich auf Marx und den Kommunismus berufen haben, dann auf Marx und Lenin, den Marxismus-Leninismus, Regime begründet haben, die real von, würde ich argumentieren, zwar mit dieser Idee eines demokratischen Sozialismus oder eines Kommunismus, der als Volksdemokratie bezeichnet worden ist, hantierten, aber diese mit Mitteln und Methoden versuchten zu installieren und ins Werk zu setzen, die von Anfang an autoritär und repressiv waren. Haben sich Marx und Engels das so vorgestellt? Sicher nicht. Und für den alten Engels, der im besten Sinne Sozialdemokrat dann geworden war, für den also dann Parlamente, das Wahlrecht, die Wahlrechtskämpfe und so für Kontinentaleuropa, für Preußen, für Deutschland, fürs Kaiserreich sicher die Hauptforderung war, die Hauptperspektive, in der er dachte. Oder die deutsche Sozialdemokratie, die nicht kommunistische, war im Grunde dann der Weg in die parlamentarische Demokratie. die Lehre aus Marx. Aber angelegt in diesem Sammelsurium von Ideen, da steckt ein totalitärer Zug drin, der Individuen angelockt hat, wie auch eben den Lenin. Luxemburg hat mal geschrieben, Marx habe nach einer einheitlichen Auffassung der physischen und geistigen, der moralischen und materiellen Welt gestrebt. Und da ist das Totalitäre aus meiner Sicht durchaus bereits angelegt.
Okay, das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt. Danke dir auf jeden Fall für die spannenden Einblicke.
Ich danke auch. Gern.
Karl Marx und Friedrich Engels haben sich also eine Gesellschaft vorgestellt, in der alle Menschen gleich sind und in der es kein Privateigentum mehr gibt. Der Weg dorthin ging ihrer Meinung nach nur über eine Revolution. Aber wie das konkret aussehen sollte, davon lesen wir nichts im Kommunistischen Manifest oder auch im Kapital von Karl Marx. Christine hat ja gerade schon davon gesprochen, dass es die Folgegenerationen waren, die diese Schriften interpretiert haben. Und eine, die zu diesen Folgegenerationen gehört, das war Rosa Luxemburg.
Über den zusammensinkenden Mauern der kapitalistischen Gesellschaft lodern wie ein feuriges Menetekel die Worte des Kommunistischen Manifests. Sozialismus oder Untergang der Barbarei.
1871 wird Rosa Luxemburg im polnischen Zamość in eine wohlhabende Familie geboren. Schon als 16-Jährige verfasst die Musterschülerin gesellschaftskritische Gedichte. Begeistert liest sie das Kommunistische Manifest und engagiert sich in linken Kreisen. 1887 schreibt sie:
Für diejenigen fordere ich Strafe, die heute satt sind, die in Wollust leben, die nicht wissen, die nicht fühlen, unter welchen Qualen Millionen ihr Brot verdienen.
In Zürich studiert Luxemburg dann Nationalökonomie, Staatswissenschaften und Naturwissenschaften. 1898 geht sie nach Deutschland und tritt in die SPD ein.
Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang, in dem ihr der Kampf um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist.
Rosa Luxemburg gehört der radikalen Fraktion der SPD an. Während viele glauben, Reformen seien der Weg in den Kommunismus, ist es für sie die Revolution. Für ihre Ideen kämpft sie als Mitglied des Internationalen Sozialistischen Büros auf der ganzen Welt. Die junge Marxistin ist deshalb dem politischen Establishment im Deutschen Kaiserreich ein Dorn im Auge. Mehrmals wird sie verhaftet, landet im Gefängnis. Der Erste Weltkrieg stürzt sie schließlich in eine tiefe Krise.
Im Leben der Völker wie im Leben der Parteien gibt es Schicksalsstunden, in denen sie auf die Probe gestellt werden.
Die SPD hatte lange Zeit einen klaren antimilitärischen Standpunkt. Aber am Abend des 4. August 1914 stimmte sie im Reichstag für Kriegskredite.
Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur Deutsche.
Das ist aus dem berühmten Appell von Wilhelm II. Vor dem Reichstag 1914. Das Deutsche Kaiserreich brauchte die Kredite, um in den Krieg zu ziehen. Die SPD-Linken rund um Luxemburg waren erschüttert. Sie entschieden sich, eine Antikriegsbewegung zu organisieren. Mit dabei waren unter anderem Karl Liebknecht und der spätere Präsident der DDR, Wilhelm Pieck. Sie brachten die Zeitschrift Die Internationale heraus und schmiedeten ein Netzwerk aus Kriegsgegnern. Im Verlauf des Krieges bekamen sie immer mehr Zulauf und dann, 1917, standen die Zeichen tatsächlich auf Revolution. Aber nicht in Deutschland, sondern in Russland.
Anfang 1917 bringt die russische Revolution das Zarenreich zu Fall. Den Bolschewiki, der radikalen Fraktion innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, war das aber nicht genug. Noch sind die Linken um Wladimir Iljitsch Lenin, einen der Anführer der Bolschewiki, eine politische Minderheit. Der Erste Weltkrieg zermürbt die Menschen in Russland. Die Inflation steigt. Es mangelt an Essen. Besonders schlimm ist es in Petrograd, dem heutigen St. Petersburg. Im April 1917 kehrt Lenin aus dem Schweizer Exil zurück in seine Heimatstadt. In der russischen Tageszeitung Pravda, also Wahrheit, veröffentlicht er seine sogenannten April-Thesen.
Übergang der Macht in die Hände des Proletariats und der sich ihm anschließenden ärmsten Teile der Bauernschaft.
Das ist Lenins Aufruf zum Klassenkampf. Die Bolschewiki organisieren sich. Sie erreichen die Mehrheit im Petrograder Sowjet, die Vertretung der Petrograder Arbeiter und Soldaten. Leo Trotzki, Kampfgefährte Lenins, wird zum Vorsitzenden gewählt und organisiert die militärischen Kampfverbände der Roten Garde. Am 10. Oktober 1917 sitzen die Mitglieder des Zentralkomitees der Bolschewiki, darunter Trotzki, Lenin und Stalin, zusammen und überlegen, ob der Zeitpunkt der Revolution gekommen ist. Spät in der Nacht schreibt Lenin auf ein Stück Papier:
Der bewaffnete Aufstand ist unvermeidlich und die Zeit ist reif dafür.
Am 26. Oktober 1917, das ist nach dem bei uns üblichen gregorianischen Kalender der 7. November, übernahmen die Bolschewiki nach einem erfolgreichen Putsch die Macht. Als neue Regierung wurde ein Rat der Volkskommissare eingesetzt. An dessen Spitze saß Lenin. Er war jetzt Regierungschef und Symbolfigur der Revolution. Er wollte sofort für Russland den Ersten Weltkrieg beenden und die marxistische Utopie in die Praxis umsetzen. Großgrundbesitzer wurden enteignet und das Land an Bauern verteilt. Im Dezember 1917 gründeten die Bolschewiki die Geheimpolizei Tscheka. Lenin schrieb:
Der Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer. Von den Flöhen, den Gaunern, von den Wanzen, den Reichen. An einem Ort wird man 10 Reiche, ein Dutzend Gauner, ein halbes Dutzend Arbeiter, die sich vor der Arbeit drücken, ins Gefängnis stecken. An einem anderen Ort wird man einen von 10, die sich des Parasitentums schuldig machen, auf der Stelle erschießen.
Politische Gegner, sogenannte Konterrevolutionäre, wurden zum Feindbild. Die Sowjetunion wurde unter Stalin in den 1930er Jahren dann endgültig zu einem Terrorregime, das hunderttausendfach Menschen ermordete. Aber kurz nach der Revolution 1917 wurden die Bolschewiki erst einmal zum Sprachrohr der weltweiten Arbeiterbewegung. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht organisierten sich mittlerweile im Spartakusbund. Sie schlossen sich der 1917 neu gegründeten USPD an, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Im Herbst 1918 standen dann die Zeichen auch in Deutschland auf Revolution. Die Menschen gingen auf die Straße, sie forderten das Ende des Krieges und das Ende der Monarchie. Es kam zu Meutereien und Straßenkämpfen. Am 9. November 1918 stand Karl Liebknecht am Berliner Stadtschloss und rief die Sozialistische Republik aus. Es heißt, es sei sogar eine rote Fahne gehisst worden.
Der Tag der Revolution ist gekommen.
Aus Furcht vor sowjetischen Verhältnissen wurde die Abdankung Kaiser Wilhelm II. Verkündet. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann hatte schon 2 Stunden vor Liebknecht die Republik ausgerufen. Erster Reichskanzler wurde Parteifreund Friedrich Ebert, der eine sozialistische Revolution auf jeden Fall verhindern wollte. Aus dem Spartakusbund gründete sich Ende Dezember 1918 die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands. Deren Ziel war weiterhin die kommunistische Revolution. Am 5. Januar 1919 kam es in Berlin zu bewaffneten Ausschreitungen linker Revolutionäre. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht tauchten unter. Am 15. Januar 1919 wurden sie von rechtsgerichteten Freikorpssoldaten der Gardekavallerie-Schützendivision ermordet. Ihre Leichen fand man im Berliner Landwehrkanal. Den Befehl dazu hatte Generalstabsoffizier Waldemar Pabst erteilt, der später Karriere im NS-Staat machte. Bei der Parlamentswahl von 1920 kam die KPD nur auf 2,1%. Trotzdem glaubten viele Linke noch immer an eine Revolution in Deutschland, darunter auch die Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Unterstützung bekamen sie von der Kommunistischen Internationalen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in Moskau gegründet hatte. Und genau dazu forscht Brigitte Studer, emeritierte Historikerin an der Universität Bern in der Schweiz.
Lenin und Trotzki und die anderen führenden Bolschewiki ergriffen die Initiative zu einer eigenen Form des Internationalismus. Also es war gedacht als ein Gegenmodell zum Völkerbund. Und so beschlossen sie 1919 im März die Kommunistische Internationale, kurz Komintern, zu schaffen. Also das Ziel war nicht Reform, sondern das Versprechen einer neuen Welt, einer utopisch-revolutionären Umgestaltung der Weltordnung. Und das Zweite ist, das wollten sie mit professionellen Revolutionären machen. Also die Komintern stützte sich nicht nur auf Mitglieder und Sympathisanten, sondern auch, und zwar stark, auf ein Korps professioneller Kader. Und diese bildeten den Kern der ganzen Organisation. Die Komintern hatte so ein globales Netzwerk mit vielen Orten auf der Welt, nicht Shanghai, Guangzhou, Vladivostok, Montevideo, Mexiko und so weiter. Das war ein unglaubliches Konglomerat von ganz unterschiedlichen Organisationen, die auch unterschiedliche Typen von Menschen und soziale Gruppen mobilisieren wollten.
Am Anfang folgte die Komintern nicht dem Marxismus-Leninismus. Den Begriff gab es 1919, 1920 noch nicht. Der wurde erst durch Stalin Mitte der 1920er Jahre geprägt, der nach dem Tod Lenins 1924 die Grundlagen des Leninismus definierte.
Und das war ein Bruch mit dem ursprünglichen Internationalismus, wo die Vorstellung vorherrschte, es ist unmöglich, dass die Sowjetunion überlebt, wenn nicht auch in anderen Ländern sozialistische Revolutionen folgen. Das hatte aber für die Komintern so zur Folge, dass sie vor die Wahl gestellt zwischen den Interessen der Komintern oder den Interessen der Weltrevolution und den Interessen der Sowjetunion, dass dann immer das Zweite dominierte, also dass die Interessen der Sowjetunion prägend waren, dass diese eigentlich Priorität hatten.
Spätestens Anfang der 1920er Jahre wurde vielen kominternen Mitgliedern klar, dass zumindest in Europa diese Weltrevolution erst einmal nicht beginnen würde.
Da hat man die Hoffnung dann verschoben, so Richtung Asien und vor allem China. Aber auch in China versank die Hoffnung 1927 vorerst mit der Niederschlagung der kommunistischen Aufstände. Und es gab immer wieder so Momente, wo dann wie ein Hoffnungsschimmer aufkam. Das war auch die Weltwirtschaftskrise. Das war für die Komintern wieder ein Zeichen, okay, der Kapitalismus, der ist jetzt langsam am Ende.
Als dann 1936 der spanische Bürgerkrieg begann und die Truppen um General Francisco Franco versuchten, die Regierung der Zweiten Republik zu stürzen, hofften viele europäische Kommunisten noch, dass sie gegen die Faschisten würden standhalten können. Damals bestand die spanische Regierung aus einer Volksfront, in der Sozialdemokraten, Gewerkschaften, Sozialisten und Marxisten vertreten waren. Im April 1939 entschieden dann Franco und seine faschistischen Truppen den Bürgerkrieg allerdings für sich. Und das war eine große Enttäuschung für die kommunistische Internationale. Dazu kam, dass die Mitglieder der Komintern in Russland immer mehr zu Gefolgsleuten von Stalin wurden.
Als Stalin im August 1939 einen Nichtangriffspakt mit Hitler abgeschlossen hat, dann war das wirklich ein schrecklicher Schlag für viele und das massenhaft Parteiaustritte gegeben. Und dann hat 1943 Stalin die Komintern einfach aufgelöst. Und es ging auch darum, dass Stalin sich gegenüber Roosevelt und Churchill auch als Staatsmann zeigen konnte und zeigen, also wir haben das aufgegeben, diese subversive Tätigkeit. Wir sind jetzt ein Land wie jedes andere. Wir haben unsere Interessen und die verteidigen wir.
Der Traum einer kommunistischen Weltrevolution zerplatzte also spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Stalin bezog sich zwar noch auf den Marxismus-Leninismus, die Sowjetunion hatte aber andere Interessen. Jetzt ging es vor allem darum, den eigenen Machtbereich zu erweitern. Es war die Zeit, in der die Welt in zwei große politische Blöcke zerfiel. In einen kapitalistischen Westen und einen kommunistischen Osten. Der Kalte Krieg begann, in dem sich vor allem die beiden Supermächte USA und Sowjetunion feindlich gegenüberstanden und die mit ihnen verbündeten Staaten. Die Teilung Deutschlands war eine Folge dieser Zweiteilung der Welt. In der sowjetisch besetzten Zone entstand 1949 die DDR, in der von den Westalliierten besetzten Gebieten, also der französischen, der britischen und der amerikanischen Besatzungszone, im gleichen Jahr die Bundesrepublik Deutschland. Kommunismus in Ost und Kapitalismus in West. Aber am 17. Juni 1953 kam es in der DDR zum Aufstand, weil eben nicht alle Ostdeutschen in einem sozialistischen Land leben wollten. Über diesen Aufstand haben wir eine dreiteilige Podcast-Serie gemacht. Vielleicht kennen einige von euch diese Serie ja auch schon und wenn nicht, dann hört doch gerne mal rein.
Lass das Schießen sein! Lass das Schießen sein!
Bitte am Potsdamer Platz.
Es waren riesengroße Menschenmassen.
Wir wollen Frieden haben und vor allen Dingen zu essen und Freiheit.
Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge.
Auch in anderen Teilen der Welt nahm man die Idee des Kommunismus, um dann brutale sozialistische Regime zu installieren. Weitreichende Folgen für die Weltpolitik hatte zum Beispiel der 1. Oktober 1949. An diesem Tag rief Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die Kommunistische Volksrepublik China aus. Vorangegangen war ein jahrelanger, blutiger Bürgerkrieg mit der Armee der regierenden Nationalpartei unter Chiang Kai-shek. Mao verordnete China am Anfang kommunistische Reformen, wie den großen Sprung nach vorne. Diese Planwirtschaft, bei der Millionen Tonnen Stahl und Weizen produziert werden sollten, ist damals krachend gescheitert. Stattdessen brachte sie Millionen von Chinesen den Hungertod. Als Mao deshalb seine Macht schwinden sah, dachte er sich 1966 etwas Neues aus. Die große proletarische Kulturrevolution. Damit wollte er gegen vermeintlich revisionistische Kräfte innerhalb der kommunistischen Partei vorgehen. Man könnte auch sagen, er wollte seine Gegner aus dem Weg räumen lassen. Vor allem Studenten sollten mithelfen, die alte kommunistische Partei Chinas zu zerschlagen, um einen neuen Machtapparat ganz im Sinne Maos aufzubauen. Jeder, der nicht auf Parteilinie war, wurde von Maos roten Garden verfolgt, öffentlich gedemütigt, ins Gefängnis gesteckt oder musste ins Arbeitslager. Allerdings wurde auch dem großen Vorsitzenden im Sommer 1968 das blinde Wüten der roten Garden zu viel. Und da traf es sich gut, dass am 4. August 1968 der pakistanische Außenminister auf Staatsbesuch nach China kam und Mao eine Kiste Mangos schenkte. Was es damit auf sich hat? Wartet mal ab.
Als ich mit der Mango zu Hause ankam, räumten wir unseren Haushalt da frei und stellten die Mango-Vitrine auf. Nachdem wir die Mango aufgestellt hatten, kamen alle meine Nachbarn und Freunde herüber, um die Mango anzugucken.
Mao hatte die Mango zum Kultobjekt und zum Symbol seiner Politik gemacht. Mangos waren damals in China noch unbekannt. Um die Roten Garden unter Kontrolle zu bringen, ernennt Mao Arbeiterpropagandatrupps zu neuen Trägern der Kulturrevolution. Sie sollen die Roten Garden, wenn nötig, mit Waffengewalt bekämpfen. Die bewaffneten Propagandatrupps und ein Machtwort Maos sorgen im Sommer 1968 für ein Ende der Gewalt. Maos Geschenk an die siegreichen Arbeiter? Mangos. Eben jene Kiste mit 40 Früchten, die der pakistanische Außenminister ihm im August 1968 geschenkt hatte. Zhang Kui, Mitglied eines Arbeiterpropagandatrupps, erinnert sich.
Als unsere Direktorin Zhang Qingmei mit der Mango reinkam, diskutierten wir, was wir damit machen sollten. Sollten wir sie essen oder konservieren? Schließlich entschieden wir uns, sie zu konservieren und suchten ein Krankenhaus, das die Konservierung übernehmen könnte. Das war das erste Problem, das wir lösen mussten, die Konservierung der Mango.
Die Originalmangos werden in Formaldehyd eingelegt und anschließend in Glasvitrinen in den Hausaltären ausgestellt. Die Mango wird zum heiligen Objekt. Eine Gabe des großen Vorsitzenden Mao, der damals schon fast halbgöttlichen Status genießt. Da die Kiste der Originalmangos nicht für alle verdienten Revolutionäre in China reicht, werden sie massenhaft nachgebildet. Die Mango wird für kurze Zeit zum Propagandasymbol der Kulturrevolution. Wer eine Mango bekommt, gilt als guter Maoist. Sogenannte schwarze Elemente wie Großgrundbesitzer oder Konterrevolutionäre gehen leer aus. China ist im Sommer 1968 im Mango-Fieber. Mangofiguren aus Pappmaché bei den Paraden am Nationalfeiertag. Mangos gedruckt auf Bettwäsche. Mango-Zigaretten oder Trinkbecher mit Mango-Dekor. 1969 ist der Mangospuk in China allerdings wieder vorbei. Und als Mao 1976 stirbt, verschwinden auch noch die letzten Mango-Altäre auf dem Sperrmüll.
Eine wirklich verrückte Geschichte. Schon ein Jahr vor Mao hat Kim Il-sung 1948 in Nordkorea ebenfalls eine kommunistische Diktatur gegründet. Bis heute ist Nordkorea kommunistisch und wird von Kim Il-sungs Enkel Kim Jong-un mit harter Hand regiert. Auch Laos ist nach wie vor ein kommunistisches Land. Genauso wie Vietnam. In anderen Staaten Ost- und Südostasiens war der Kommunismus ein eher vorübergehendes politisches Phänomen. Zum Beispiel in Kambodscha. Allerdings ist diese Diktatur vermutlich als die schrecklichste in die Geschichte des Kommunismus eingegangen. Von 1975 bis 1979 herrschten in Kambodscha die Roten Khmer. Noch heute leidet das Land an den Folgen. Zwar sind keine genauen Zahlen bekannt, aber Genozidforscher gehen davon aus, dass in den 4 Jahren der Herrschaft der Roten Khmer mindestens 1,7 Millionen Menschen ums Leben kamen. Auch auf anderen Kontinenten bildeten sich sozialistische Regierungen. Eine der bekanntesten dürfte Kuba sein. Im Kalten Krieg war das Land, das nur wenige Seemeilen von Florida entfernt liegt, vor allem für die USA ein ständiges Ärgernis, weil Kuba enge Wirtschaftsbeziehungen zur Sowjetunion unterhielt. 1962 zum Beispiel stand die Welt am Rande eines dritten Weltkrieges, nachdem amerikanische Luftaufklärungsflugzeuge auf Kuba sowjetische Mittelstreckenraketen entdeckt hatten. Es war die Antwort der Sowjetunion darauf, dass die USA kurz zuvor in den NATO-Staaten Italien und Türkei ebenfalls Mittelstreckenraketen stationiert hatten. US-Präsident John F. Kennedy und Nikita Khrushchev, damals erster Sekretär der sowjetischen KPDSU und damit mächtigster Mann in der Sowjetunion, gelang es, die Krise in geheimen Verhandlungen zu entschärfen. Die Sowjets erklärten sich bereit, ihre Atomraketen aus Kuba abzuziehen. Im Gegenzug zogen die USA ihre Mittelstreckenwaffen aus der Türkei ab. Und die Welt atmete auf. Und in den Wirren des Kalten Kriegs entstand in der Bundesrepublik eine regelrechte Paranoia vor Kommunisten. Die KPD wurde nach der neonazistischen Sozialistischen Reichspartei 1956 als zweite Partei verboten. Und ausgerechnet unter der sozialliberalen Regierung von Willy Brandt wurde dann 1972 mit dem sogenannten radikalen Erlass versucht, vermeintliche kommunistische Staatsfeinde nicht mehr im öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Zwei, die davon betroffen waren und bis heute darunter leiden, sind Christina und Klaus Lips aus Baden-Baden. Klaus Lips trat aus Überzeugung in die DKP ein. Die Deutsche Kommunistische Partei, kurz DKP, wurde 1968 gegründet und gilt als Nachfolgepartei der verbotenen KPD. Auslöser für den Beitritt Lips waren unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg, die Nazi-Vergangenheit seines Vaters und seine kommunistischen Nachbarn.
Er war Arbeiter, sie war Sekretärin und die waren Kommunisten und deswegen wurden sie schikaniert wie noch was. Mit diesen Menschen habe ich dann Kontakt aufgenommen. Die Kommunisten gingen anders miteinander um, dass ich mich entschieden habe, ich will gucken, was die da machen in ihrer kommunistischen Partei. Und ich habe geguckt, ich bin dann eingetreten und bin dann ziemlich lange da drin auch geblieben.
Es hat sich ziemlich früh abgezeichnet, dass es unklug wäre, wenn ich auch in die DKP ging. Ich sage das ganz offen. Ich bin in der Deutschen Friedensunion gewesen, auch sehr aktiv, auch Funktionärin und habe nicht zuletzt im Hinterkopf gehabt, ich möchte nicht, dass wir beide Berufsverbot haben.
Das hat für mich beruflich bedeutet, dass ich nach einiger Zeit vorgeladen wurde zu Anhörungen und in der Folge der Anhörungen wurde ich dann 75 entlassen aus dem Schuldienst. Dagegen habe ich dann geklagt vor dem Verwaltungsgericht, wie sich's gehört, und habe letzten Endes Recht bekommen. Und dagegen hat dann die Landesregierung Berufung eingelegt und da habe ich aber in der Berufung auch Recht bekommen. Und dann hat die Landesregierung erst recht Berufung eingelegt und dann ging es zum obersten Verwaltungsgericht Baden-Württembergs in Mannheim. Und da habe ich überraschenderweise wieder Recht bekommen. Das heißt, meine Entlassung wurde für rechtswidrig erklärt von den zuständigen Gerichten. Und dann hatte ich eine gewisse Zeit Ruhe. Und dann fing das einfach wieder von vorne an mit Anhörungen, also Verhören sozusagen und damit dass man mir mitgeteilt hat, dass man vorhat, mich erneut zu entlassen, aus denselben Gründen. Sie haben versucht, mir konkrete Dinge vorzuwerfen. Also eine Sache, die vor Gericht für Gelächter gesorgt hat, war, dass ich im Mathematikunterricht immer alles so lange erklärt habe, bis es auch der Letzte verstanden hat. Das war als Dienstvergehen gedacht. Die Richter haben gelacht. Die haben das natürlich auch nicht ernst genommen. Es gab nichts. Man konnte mir nichts Richtiges vorwerfen. Aber Mitgliedschaft in der DKP, das hat gereicht.
Reine Psychoterror. Ne? Wir waren unter diesem ständigen Druck und dieser ständigen Bedrohung. Ne? Von 75 bis 91. Es war schon schwer.
Ich wurde dann 91, wurde ich dann zum Beamten auf Lebenszeit und zum Studienrat ernannt. Und damit war das im Prinzip erledigt. Nach den vielen Jahren, diese wahnsinnige Anspannung, die es war, bin ich zusammengebrochen und musste dann in psychologische Behandlung. Und da war ich dann auch einige Jahre. Und das hat mir auch geholfen, dann wieder auf die Beine zu kommen.
Es wurde dann einfach aufgehört und es passierte gar nichts. Und deswegen haben wir zum 40. Jahrestag des radikalen Erlasses 2012 haben wir eben eine Initiative ins Leben gerufen, haben die Leute gesucht, die betroffen gewesen waren und haben uns an die Öffentlichkeit gewandt. Und wir sind seither immer wieder an den Landtag, an den Ministerpräsidenten herangetreten und haben gefordert, sie sollen aufarbeiten. Das Einzige, was er dann tatsächlich gemacht hat, das war, er hat veranlasst, oder das Wissenschaftsministerium hat veranlasst, eine Studie des historischen Seminars in Heidelberg und dann kam eben dieses Buch raus. Und dieses Buch hat uns voll bestätigt, voll. Aber der Landtag nimmt es nicht zur Kenntnis. Seit anderthalb Jahren, seit Mai 22 ist dieses Buch da.
Selbst der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt sprach später davon, dass dieser radikalen Erlass ein Fehler gewesen sei. Aber warum haben sich Bund und Länder 1972 überhaupt auf eine solche Regelung geeinigt? Woher kam diese panische Angst vor Kommunisten? Der Historiker Jan-Hendrik Friedrichs von der Humboldt-Universität in Berlin.
Wenn man sich anschaut, wie marginal letztlich die Gruppierungen waren, um die es geht, also Kommunistischer Bund, DKP und so weiter, die kamen ja über 1, 2, 3% bei Wahlen nie hinaus. Ihr Einfluss war immer begrenzt auf Universitäten und selbst da auf einen kleinen Teil der Studierendenschaft und der DozentInnen.
Es herrschte aber offenbar große Angst in der Politik, dass diese kleine Gruppe zu viel Einfluss bekommen und eine kommunistische Revolution anzetteln könnte.
Auch wenn wir das rückblickend belächeln mögen.
In der Zeit der Studentenunruhen 1968, 1969 waren linksextremistische Gruppierungen entstanden, die Gewalt gegen Sachen als legitimes Mittel ansahen, um das etablierte System zu verändern. Im Untergrund bauten Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof 1970 eine linksextremistische Terrororganisation auf, die in den Anfangsjahren vor allem durch Brandanschläge, Banküberfälle und Autodiebstähle für Aufsehen sorgte und die der westdeutsche Staat mit aller Macht bekämpfte. Sie nannte sich Rote Armee-Fraktion, kurz RAF. Und schon 1971 kam es zu ersten Todesopfern auf beiden Seiten.
Damit hatten die Personen, die vom radikalen Erlass betroffen waren, fast ausschließlich nichts zu tun. Aber in der Außenwahrnehmung wurde das eben doch auch oft in einen Topf geworfen. Also dass es unter dem Stichwort Chaoten dann eben sowohl Sympathisant in der RAF meinen konnte, als auch Mitglieder von maoistischen Studierendenorganisationen. Der radikalen Erlass war offiziell gegen Extremisten jeglicher Couleur gerichtet, also gegen links und rechts. Faktisch muss man sagen, dass in der Umsetzung fast ausnahmslos Linke davon betroffen waren.
Als sich Bund und Länder am 28. Januar 1972 auf den radikalen Erlass einigten, wurde die sogenannte Regelanfrage eingeführt. Alle Personen, die sich auf eine Stelle im öffentlichen Dienst bewarben, wurden vom Verfassungsschutz überprüft. Genaue Zahlen darüber, wie viele Überprüfungen es gegeben hat, gibt es nicht. Man geht aber von mindestens 3,5 Millionen aus. 1987 hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO diese Berufsverbotspraxis der Bundesregierung verurteilt. Nach deren Angaben soll es 11.000 offizielle Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.250 Ablehnungen von Bewerbern gegeben haben und zu 265 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst gekommen sein.
Wir haben eine sehr, sehr überschaubare Zahl von Menschen, die davon ferngehalten wurden. Und selbst bei denen muss man ja sehr kritisch hinterfragen, war das notwendig? War der Schaden für die Demokratie nicht größer durch den radikalen Erlass als durch ein paar kommunistische Lehrerinnen und Lehrer? Ich würde sagen, ja, flächendeckend haben wir weder eine Aufarbeitung noch eine Entschuldigung der Politik noch Initiativen zur Entschädigung von Betroffenen.
1995 hat übrigens der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden, dass der radikalen Erlass verstoßen habe gegen, Zitat,
die Menschenrechte, die Meinungsfreiheit und Koalitionsfreiheit sowie gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit.
Nicht nur der Zusammenbruch der DDR hat 1989-1990 gezeigt, dass der real existierende Sozialismus mit real existierenden Menschen offenbar nicht funktioniert und dass sich Menschen auch nicht dauerhaft unterdrücken lassen. Aber der Kommunismus als Staatsform ist das eine. Die Idee des Kommunismus etwas ganz anderes. Spielt diese Utopie heute überhaupt noch eine Rolle? Der Historiker und Politikwissenschaftler Albert Scharenberg von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin.
Also ich würde schon sagen, dass es sowas wie eine Renaissance der kommunistischen Idee gibt, unter jungen Menschen vor allem, dass diese allerdings heute meist unter anderen Begriffen firmiert. Und das hat eben mit der historischen Kontamination des Begriffs Kommunismus zu tun, der sich dadurch, dass er durch die realsozialistischen Regime so stark geprägt wurde, ein bisschen oder ganz schön dolle verbraucht hat. Dieser Begriff der Commons, der verweist ja mehr oder weniger direkt auf den kommunalen oder von mir aus gerne auch den kommunistischen Gemeinschaftsbesitz. Also auf selbstorganisierte Prozesse der gemeinsamen, der bedürfnisorientierten Produktion und Nutzung. Und das ist schon eine wichtige, auch zutiefst antikapitalistische Referenz, die ich auch in dieser Tradition zumindest sehen würde. Und diese und ähnliche egalitäre Ideen, die findet man ja auch in sozialen Bewegungen, in der Klima-, der Umwelt- oder Hausbesetzerbewegung beispielsweise oder in den Kibbuzim in Israel, zumindest in ihrem Ursprungsgedanken und eben auch in modernen Lebensgemeinschaften und Stilen wie in Kommunen oder auch kleiner gedacht in Wohngemeinschaften.
Also gibt es sie vielleicht doch, die ideale Gesellschaft, wenn auch nur im Kleinen?
Man sollte auch gar nicht nach einem Idealzustand streben, finde ich. Es gibt kein Ende der Geschichte, es wird immer Widersprüche geben und das ist meines Erachtens auch gut so. Ich würde sagen, für mich geht es um eine gute, um eine solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen frei leben können, von Armut, frei von Not und Sorgen. Und in der, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
Wie seht ihr das denn? Könntet ihr euch vorstellen, euer Einkommen oder eure Erbschaft mit einer Gruppe zu teilen, auch wenn ihr vielleicht von allen am meisten verdient oder geerbt habt? Sagt ihr, das wäre doch eine tolle Idee, weil am Ende alle profitieren und so Geld und Besitz besser verteilt wird und wir dadurch nachhaltiger und ökologischer leben? Oder würdet ihr sogar so weit gehen zu sagen, ja, ein Leben in einer Kommune oder einem Kibbuz könnte ich mir vorstellen? Oder sieht's bei euch genau umgekehrt aus und sagt ihr, nein, das ist alles überhaupt nichts für mich, diese Gedanken gehen in die völlig falsche Richtung? Schreibt uns gerne das, was ihr über diese Folge denkt, inhaltlich und natürlich das, was eure Meinung ist, per Mail auf TerraXHistory bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraXHistory. Dort posten wir, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich wie immer sehr über euer Feedback. Mehr zur Geschichte des Kommunismus findet ihr auch in der ZDF-Mediathek. Wir verlinken euch einige interessante Dokumentationen in den Shownotes. Das war TerraXHistory, der Podcast, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlosshahn und Anastasia Droschitz-Kark. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.